Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 2. Mai 2025 mit
Krankheit,
einer skurrilen Nachricht,
Wohlfahrt,
dem Ukraine-Deal,
Ernährung,
dem AfD-Gutachten,
Fernsehen,
der guten Nachricht,
Börsenticker,
dem Limerick der Woche,
Katrin
und dem Holger Klein.
Schön. So, hast du diese Woche bestimmte Artikel gelernt?
Ja.
Fein gelernt.
Ich fange mit der skurrilen Nachricht an und die kommt diese Woche aus Rheinland-Pfalz. Und sie lautet wie folgt: Unbekannte haben am Sonntag in Albig, Kreis Alzey-Worms, noch nie vorher gehört, einen Strom.
Du hast noch nie von Alzey gehört?
Nee.
Du kommst doch daher.
Aus Rheinland-Pfalz komme ich nicht. Ich komme aus Baden-Württemberg.
Ist dasselbe. Kennst du einen, kennst du alle.
Naja, jedenfalls Unbekannte haben einen Strommast abgesägt.
Was für...
So, und bevor jetzt einige meinen, damit wäre endlich der Stromausfall in Spanien und Portugal erklärt.
Genau. Und der Internetausfall in Finnland. Und
die Geschichte aus Albig ist schon am Osterwochenende passiert. Kann es also nicht gewesen sein. Betroffen waren Albig, Bermersheim, Armsheim, Flonheim, Lonsheim und Bornheim, wie das Online-Portal Blackout News berichtet.
Ich kriege langsam mit, was du hier vorhast.
Und im Gegensatz zu diesem Riesen-Blackout in Spanien und in Teilen Portugals, wo es ja wirklich lange gedauert hat, war in Albig, Bermersheim, Armsheim, Flonheim, Lonsheim und Bornheim der Strom nach 10 Minuten wieder da. Und weil es auch 3.59 Uhr in der Nacht passiert ist und weil es weder in Albig noch in Bermersheim noch in Armsheim, Flonheim, Lonsheim oder Bornheim U-Bahnen gibt, ist auch niemand im Tunnel stecken geblieben. Jetzt aber doch mal zu den Details, die das Ganze, finde ich, recht spektakulär machen. Also das war ein Strommast, der 20 Meter hoch war, die sind ja immer recht hoch, und 20.000 Volt Spannung liefen da durch. So. Und das Krasse daran ist, dass da halt einfach, wer auch immer das gemacht hat, also die ganze Sache wird untersucht, die Ermittlungen gegen Unbekannte laufen, aber wer auch immer das gemacht hat, hat sich wirklich in Lebensgefahr gebracht damit. Man weiß nicht, also welches Werkzeug die da benutzt haben, aber die haben das Ding halt wirklich abgesägt. Also es ist einfach kaputt, der muss jetzt wieder aufgebaut werden.
Ja, Trennschleifer, ne? Gibt es ja mittlerweile gut mit Akku auch.
Ja.
Brauchst halt ein bisschen, um so ein Ding. Ich denke mal, da wirst du schon eine halbe Nacht am Flexen sein.
Ja, und aber wenn da was schief geht, also es gibt so mehrere Berichte, wo auch Expertinnen zu Wort kommen. Also eigentlich, ne, wenn sowas passiert und dann entsteht ein Kurzschluss und das Ganze wird abgeschaltet. So, es gibt natürlich Sicherheitsmechanismen. Aber wenn es schief geht und irgendwie ein, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber irgendwie eine Erdung passiert, dann kann es auch sein, dass für kurze Zeit der ganze Boden.
Ja, aber Schiefgehen ist doch so ein Konzept, das die Deutschen überhaupt nicht kennen.
Ja, okay, das stimmt.
Also die lernen es dann jedes Mal kennen, wenn es schiefgegangen ist, weil ständig irgendwas schief geht. Aber vorher sich mal Gedanken zu machen, obwohl wir ja eigentlich als Bedenkenträger gelten, eigentlich ganz interessant, ne?
Ja, kommt immer aufs Alter an, würde ich sagen.
Ja, darüber werden wir auch gleich noch reden, über das Alter.
Jedenfalls fand ich das spektakulär, aber viel spektakulärer ist natürlich dieser Blackout in Spanien gewesen. Also wir wissen mittlerweile, dass mindestens 3 Menschen gestorben sind deswegen. Dann natürlich die ganzen Erfahrungsberichte, weil 12:30 mittags ist das passiert, da sind die Leute ja wirklich dann in den U-Bahnen, in den Aufzügen stecken geblieben, in den Zügen generell. Ich meine, Gott sei Dank, Krankenhäuser haben Notfallaggregatoren, da ist nichts passiert. Also diese 3, die gestorben sind, das wird auch noch untersucht, warum eigentlich genau. Aber
ich glaube, es sind Notfallaggregate, weil wenn es Aggregatoren wären, dann würden die Notfälle sammeln. Und das wäre vielleicht nicht so cool.
Du hast recht, ja. Ja, da hast du recht.
Entschuldigung. Aber manchmal macht Klugscheißern auch Spaß.
Ja,
mir jetzt.
Ist lustig auch für alle anderen, außer für mich. Ist total in Ordnung. Jedenfalls hat es da alle, glaube ich, relativ kalt erwischt. Und jetzt wollen natürlich alle wissen, was ist eigentlich passiert. Aber ich weiß nicht, ob du andere Informationen hast. Soweit ich das verfolgt habe, gibt es keine Antwort auf diese Frage. Also
für hier Südeuropa?
Ja, für Spanien, Portugal.
Ja, nö. Wüsste ich jetzt auch nicht. Es ist auch so, also ich möchte mich da auch gar nicht drum kümmern, weil irgendwann wird schon in irgendeiner Zeitung stehen, was tatsächlich passiert ist.
Tatsächlich.
Und bis dahin gehen mir auch diese ganzen komischen Spekulierungen oder Spekulationen total auf den Geist.
Ja,
jeden
voll.
Tag irgendwie, oh, könnte es eine Cyberattacke gewesen sein? Könnte es Terrorismus gewesen sein? Könnten es die Atomkraftwerke gewesen sein? Könnten es die Erneuerbaren gewesen sein? Ist eine Schraube irgendwo rausgefallen? War es Sabotage? Ja, haltet doch die Füße still und wartet mal ab, bis es fertig ist.
Genau, und zwar haben die spanischen Behörden laut EU-Recht jetzt 3 Monate Zeit, die Sache zu untersuchen und Antworten auf diese Frage zu liefern. Mhm. Und es wird auch noch eine unabhängige europäische Untersuchung geben, die kann bis zu 6 Monate dauern. Dann wissen wir vielleicht mehr, aber was ich mitgenommen habe diese Woche aus der Berichterstattung ist, kein System ist unfehlbar. Blackouts können passieren. Überall. Deswegen an dieser Stelle mal wieder die Mahnung, bereitet euch auf einen Katastrophenfall vor. Und ich verlinke euch einen schönen Artikel vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die haben nämlich einen Ratgeber samt Checkliste für euch, wo so drin steht wie Trinkwasser, Hausapotheke, Lebensmittel, Taschenlampe, Rundfunkgerät und so weiter. Man kann einfach schön Häkchen machen. Hab ich. Oh, habe ich nicht, muss ich bestellen oder aufstocken oder was auch immer. Und dann kann man es ja auch wieder vergessen. Aber ich finde, das ist mal wieder eine ganz gute Gelegenheit zu gucken, habe ich das eigentlich. Und das ist auch kein Alarmismus. Das ist, finde ich, wie wenn ich mir sage, hey, ich habe immer einen Grundstock an Aspirin da. Ja, so.
Ja, apropos Preppen, ne? Da war im Tagesspiegel war die Woche ein Artikel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn noch finde. Ich gucke gerade einen Artikel, wo es auch darum ging, genau, sind Sie vorbereitet für einen Stromausfall? Nein, bin ich nicht. Ich bin nämlich ein bisschen dämlich. Und dann, oh Gott, dann auch so Diskussionen gesehen. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wo ich das ganze Wasser lagern soll. Ich dachte, wie wohnst du? Wohnst du in einem Bus?
Also selbst dann
selbst
findet man eine Ecke.
Und selbst im Bus bin ich in der Lage, 10 Liter Wasser zu lagern. Jedenfalls hatten die dann so ein sehr geiles Symbolfoto, also weil die Presse neigt ja zu so Symbolfotos. Und da war dann abgebildet, also diese Dinge sollte jeder Berliner Haushalt für Notlagen vorrätig haben. Darüber im Bild. Tomaten in Dosen, Bohnen im Glas, Mais im Glas, Möhren im Glas, Hühnerfleisch süß, sauer in der Dose, Nudeltopf in der Dose, Mais in der Dose.
So Festivalessen.
Was ist das denn da? Kirschen im Glas, Pilze im Glas, Erbsen im Glas, Knorr Snackbar, Cup Nudeln, Kartoffelsnack von irgendeinem Plastehersteller, Schweinebraten mit Spätzle und Apfelrotkohl, Königsberger Klopse, Hühnerfrikassee in cremiger Spargel, Champignonsauce mit Erbsen und Möhren und Reis, Hackbällchen schwedischer Art, Schöttbüller, Rinderroulade, Hacksteaks, Putengeschnetzeltes, Schweinegeschnetzeltes, Rostbratwürstchen, Grünkohl.
Wow, sehr deutsch.
Dann noch? Es ist so ekelerregend.
Es ist so deutsch.
Ja, wenn du die Apokalypse überlebt hast, hätten wir hier noch eine Strafe für dich in der Speisekammer. Und weil ich ja eben schon sagte, dass ich durchaus mitgekriegt habe, was du da versuchst, nämlich spezielle Spezialberichterstattung über Provinzorte, hätte ich jetzt auch noch eine wichtige Meldung aus der Rubrik Saarland Spezial. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich mache ja regelmäßig Saarland-Berichterstattung bei mir auf Blue Sky. Die Campingmesse in Bexbach geht noch bis Sonntag.
Gut.
Ja, ist Familientag übrigens.
Familientag?
Ja, am Sonntag ist Familientag auf der Campingmesse.
Auf der Campingmesse. Also,
ja, ich dachte, Oldtimer-Treff war gestern.
Ah.
Genau, morgen, am Sonntag ist Familientag. Ist jetzt so festgelegt, gewerkschaftlich ist es jetzt so festgelegt.
Naja, man weiß ja nie. Ich bin heute davon überrascht worden, dass nächste Woche am 8. Mai in Berlin ein Feiertag ist.
Ja, ja, was war das jetzt wieder?
80 Jahre von den Nazis befreit.
Das feiern wir einmal nur?
Ja, bei 80 Jahre, ja, einmal. Dieses Jahr feiern wir das. Das ist ein Feiertag. Ich wusste das nicht. Ich war so, okay, nächste Woche noch ein Tag weniger.
Schön. Machen wir schön frei, damit die Nazis schöner demonstrieren können, weil sie nicht an eine Stanze müssen. Ne? Gute Idee gemacht. Gute Idee, Berlin. Sehr gut.
Ich finde es eigentlich ganz schön.
Ja, ist, ja. Ist, Ich fange jetzt nicht mit Berlin an, sondern mit Wohlbefinden. Es ist ein Artikel erschienen in Nature Mental Health. Und zwar ist das ein Artikel über die Global Flourishing Study, was eine Längsschnitt-Panel-Studie mit über 200.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen 18 und 80 ist, in 22 Ländern, die geografisch, kulturell unterschiedlich auf allen bewohnten Kontinenten, Argentinien, Australien, Brasilien, Ägypten, Deutschland, Hongkong, Indien, Indonesien, Israel, Japan, Kenia, Mexiko, Nigeria, die Philippinen, Polen, Südafrika, Spanien, Schweden, Tansania, die Türkei, das Vereinigte Königreich und Moronien machen mit. Flourishing ist so ein bisschen ein schwieriges Wort, wenn es Menschen geht oder um Soziologie geht. Eigentlich ist es Aufblühen. Die Forscherinnen und Forscher nennen Flourishing oder bezeichnen Flourishing als das relative Erreichen eines Zustands, in dem alle Aspekte des Lebens einer Person gut sind, einschließlich ihrer Lebensumstände. Also Wohlbefinden oder Wohlfahrt. So, Wohlbefinden, Wohlfahrt, Wohlstand ist ja mehr oder minder synonym alles. Dazu haben sie 12 Fragen aus so 12 Dimensionen gestellt, also die auch es gibt so Datenbanken, soziologisch-psychologische Datenbanken, wo überprüfte Werkzeuge, also im Sinne von Fragen drinstehen, die man benutzen kann, um solcherlei Studien zu machen. Da fragen sie dann zum Beispiel nach Zufriedenheit, nach Gesundheit, Beziehungen, finanzieller Sicherheit, Vertrauen, Angst, Dankbarkeit, Engagement und so weiter und so fort. Daraus haben sie dann einen Wert errechnet, den Flourishing Score, der geht von 1 bis 10, den Aufblühensindex, da vielleicht kann das Marketing auch nochmal an Aufblühen ran. Von 1 bis 10 errechnet, 10 ist super, 1 ist nicht ganz so super. Auf den Plätzen 1 bis 5, Indonesien, Israel, die Philippinen, Mexiko und Polen. Mit Australien zusammen ist Deutschland auf Platz 16. Wenn man ein bisschen tiefer in die Daten guckt, sind wir auf Platz 17. Hinter Brasilien, vor Spanien. Und da hat er nochmal Glück gehabt, der deutsche Michel. Weil die Forschenden raten davon ab, die Länder untereinander zu vergleichen. Weil die kulturellen Unterschiede, die Sprachen und das Antwortverhalten die Ergebnisse zu stark beeinflussen würden.
Ja.
Schwein gehabt, Deutschland. Ja? Doch nicht. Welche Zeitung? Irgendeine Zeitung geschrieben, unteres Mittelfeld. 17 von 22 ist jetzt, doch ist unteres Mittelfeld. Wir wollen wohlwollend.
Ja, wir sind wohlwollend.
So, trotzdem, man sieht insgesamt, je älter die Menschen sind, desto zufriedener sind sie. Ja, und zwar quer durch.
Ja.
Früher war es so, dass wir, wenn solche Erhebungen gemacht wurden, hatten wir eine U-Verteilung. Ne? Junge Menschen sind glücklich, Mittelalte nicht, Alte glücklich. Mittlerweile haben wir eine J-Verteilung. Es gibt keine glücklichen jungen Menschen mehr. Also 18-Jährige.
Ja.
Es stimmt auch nicht, dass
keine stimmt nicht.
You get the point. Volker. Ja, also junge Menschen sind tendenziell unglücklich. Ab 50 bist du tendenziell glücklich. Je älter du wirst, desto zufriedener bist du. Mit einem höheren Wohlbefinden im Erwachsenenalter sind verbunden der subjektive finanzielle Status in der Kindheit. Also doch, Mindset. Man muss nur das richtige Mindset haben. Wenn die Kinder sich reich fühlen, dann werden sie auch reich. Kann natürlich auch sein, dass wenn die Kinder reich aufwachsen, sie so viel erben, dass sie reich bleiben.
Ja.
Man weiß es nicht. Ne? Höherer Wohlstand. Gute Gesundheit im Kindesalter führt zu höherem Wohlstand im Erwachsenenalter. Regelmäßige wöchentliche Gottesdienstbesuche führen zu höherem Wohlbefinden im Erwachsenenalter. Vor allen Dingen in Polen. Lustig. Verheiratet sein.
Ja.
Ist hilfreich. Arbeiten führt auch zu einem höheren Wohlbefinden, was ich ein bisschen schade finde, weil eigentlich ist Arbeit ja scheiße. Andererseits, das Gefühl als Kind, es besonders schwer zu haben, ist durchgängig mit einem niedrigeren Wohlbefinden im Erwachsenenalter verbunden. Genauso Missbrauch, als auch das Gefühl, ein Außenseiter zu sein. Nein, das ist nicht klar.
In Deutschland
ist es nämlich andersrum.
Echt?
In Deutschland führt vor allen Dingen eine schlechte Gesundheit im Kindesalter zu sich wohler fühlenden Erwachsenen. Ganz interessante, man weiß halt nicht, was da korreliert und was irgendwelche Ursachen sind. Das sind tatsächlich nur ein Befund, nur eine Draufsicht.
Interessant.
Aber genau, es ist alles nicht so eindeutig, wie man sich immer denkt. Angesehen haben sie sich dann auch, weil Länder vergleichen geht nicht, aber was man machen kann, ist, man kann in die Länder reingucken, weil in den Ländern selbst sind die Ergebnisse repräsentativ. Was ich schwierig finde, weil vielleicht hätte man, naja gut, es sind denn 200.000, 22 Länder, 10.000 pro Land, ja, kommt so hin, ja. Kann man machen. Ja, die Tagesschau fragt 1.000 Leute und eben behauptet, das wäre das Land. Ne? Ja. So, sie haben wegen dieser Repräsentativität, haben sie sich angesehen, die relativ höchsten und die relativ niedrigsten Wohlfahrtsindikatoren nach Ländern. Ich gucke nur auf Deutschland. Wir sind super bei Niedergeschlagenheit, Desinteresse, Angstgefühlen, Einsamkeit, Diskriminierung und Bildung. Jetzt mag man denken, also super meine ich mit, da gibt's wenig auszusetzen. Andererseits.
Ach so.
Andersrum ist es genauso plausibel, was ich irgendwie super gruselig finde. Also wir sind nicht so niedergeschlagen wie die, ne? Wir sind nicht so desinteressiert, wir sind nicht so angstbesetzt, wir sind nicht so einsam, wir sind nicht so diskriminiert und wir sind nicht so doof. Jetzt muss ich mich nur auf der Straße umgucken und denk mir, irgendwie, ne, könnte auch sein, dass wir das Ranking in der Niedergeschlagenheit im Desinteresse, in den Angstgefühlen, in der Einsamkeit anführen. Ich weiß es nicht. Wo wir nicht super sind, also wo verbesserungswürdig das ist, das ist Wohnen, der Gesundheitszustand, Rückenschmerzen im Alter, Zugehörigkeit, also Liebe und so. Zusammengefasst hat es der Tagesspiegel in seiner Überschrift am schönsten, finde ich. Junge Erwachsene tun sich schwer im Leben, während 50-Jährige aufblühen. In Deutschland sogar diejenigen, die eine unglückliche Kindheit hatten. Also liebe Kinder und Heranwachsenden, in gut 30 Jahren wird's leichter.
Wer weiß, ob das für diese Generation auch noch gilt. Weil für uns galt ja, dass wir in der Jugend schon glücklich waren sozusagen. Dann wurde es in der Mitte des Lebens scheiße und mit 50 wieder besser. Ne?
Ja.
Ja. Weiß und wenn nicht. Jetzt bei denen schon das alles ein bisschen schlechter ist.
Weiß ich, das ist halt ein Datenpunkt. Ne? Das ist jetzt ein Blick, den sie genommen haben und sie werden das regelmäßig machen und dann irgendwann wird man einen Trend sehen können. Aber das dauert im Zweifelsfall dann halt auch nochmal 10 Jahre, bis du da vernünftig was aussagen kannst.
Ne? Naja, bin ich gespannt. Schauen wir auf den Ukraine-Deal, der ist ja gerade in aller Munde. Die Stimmen sind, wenn ich mir so anschaue, was ich so lese, was meistens TAT, Guardian, ich höre Deutschlandfunk Nachrichten, ich gucke Ukraine live beim ZDF heute, aber habe ich gestern nicht geguckt, weil es war 1. Mai und ich hatte keine Zeit dafür. Jedenfalls trotzdem die Stimmen positiv und optimistisch. Plötzlich wieder Freunde, schreibt Barbara Oerte in der Taz. Barbara Oerte, muss man sagen, ist sonst sehr, sehr kritisch, was den Umgang der USA mit der Ukraine angeht, aber hat hier vor allem die positiven Punkte hervorgehoben. Der Guardian hat einen Korrespondent sogar in Kiew und der sagt, während die Details noch zu klären sind, wo ich schon dann so Alarmflagge im Kopf habe, hat Zelensky möglicherweise eine bessere Vereinbarung erzielt als zunächst angenommen. Zitat Ende. Und der ukrainische Premierminister Denis Schmyhal sagte, dieser Deal sei, Zitat, ein wirklich gutes, gleichberechtigtes und vorteilhaftes internationales Abkommen über gemeinsame Investitionen in die Entwicklung und Erholung der Ukraine.
Sagt so, wer?
Der ukrainische Premierminister.
Finde ich unglaubwürdig. Okay.
Der muss gute Stimmung in seinem
genau,
Land machen.
Muss, genau, deshalb, und, genau deshalb, weil der muss das sagen, weil sonst irgendwie Trump und seine komischen Schwachmaten wieder ausrasten und fragen, hast du keinen Anzug?
Naja, und ich wünschte ja, ich könnte in diese positive Stimmung und Hoffnung einstimmen, aber ich kann es nicht. So. Und ich war kurz mit dabei, weil es gab ja vor einer Woche im Petersdom diese Begegnung zwischen Trump und Zelensky und da wurden schöne Fotos gemacht und die gingen um die Welt. Keiner weiß, was die da miteinander besprochen haben. Hinterher hat Zelensky auf Twitter gepostet, es war ein gutes Treffen. Es ging um den Schutz des Lebens der Bevölkerung der Ukraine und so weiter. Ein symbolträchtiges Treffen, das Potenzial hat, jetzt zitiere ich ihn, historisch zu werden, wenn wir gemeinsame Ergebnisse erzielen. Vielen Dank, hat er auch noch gesagt. Endlich hat er Danke gesagt. Naja, und dann waren irgendwie alle so elektrisiert danach, weil auch beim Ukraine-Cast der BBC, den ich danach gehört habe, waren auch alle so, ja, das war richtig toll und diplomatisch total geschickt gemacht, dass die da in Ruhe sitzen, 15 Minuten reden, bla bla bla. Und ich habe ganz kurz mitgemacht und gedacht, ja, jetzt wird alles gut, jetzt wird alles gut. Aber das hat nicht lange angehalten. Ich bleibe skeptisch und ich möchte zwei Stimmen zitieren, die meine Sichtweise auch teilen. Die erste ist Anastasia Magasowa. Das ist eine ehemalige Korrespondentin der Deutschen Welle, schon langjährige Taz-Autorin, geboren in der Ukraine auf der Krim. Und sie sagt und bringt eigentlich alles schon in dem Titel ihres Artikels auf den Punkt: Ein guter Deal, außer Trump ändert seine Meinung. Und ich glaube, das ist genau das Ding. Tatsächlich hat man dann heute schon gesehen, dass das US-Außenministerium ein bisschen zurückgerudert ist. Aber dazu gleich. Erstmal hat das US-Außenministerium ja wieder Rüstungsgüter in Höhe von 50 Millionen US-Dollar freigegeben. So.
Ja.
Im Gegensatz aber zu dem, wie manche Medien das berichtet haben, war das nicht nach dem Deal, sondern vorher schon.
Ah. Okay.
Und dann kommt noch dazu, dass ich so denke, hey, unter einer Präsidentin Kamala Harris, behaupte ich jetzt mal, hätten die da gar nicht erst in Frage gestanden, weil dann hätte es die einfach schon längst gegeben. Und es gilt, also wenn ich jetzt diese Perspektive einnehme, ne, nicht Trump wäre Präsident, sondern die Demokraten hätten gewonnen, dann sind eigentlich alle Bestandteile dieses Deals komisch. Da steht ja drin, ja, also
ich wollte gerade fragen, was steht denn überhaupt drin?
Die Ukraine bleibt im Besitz und auch in der Kontrolle über ihre Bodenschätze. Das wäre doch selbstverständlich. Also ich meine, ja, es sind ja ihre Bodenschätze. Dann steht auch drin, die bisher geleistete Unterstützung der USA durch Rüstungsgüter, die werden der Ukraine nicht als Schulden bei den USA angelastet. Wo ich auch so denke, ja, selbstverständlich, mir ist Hilfe. Ne?
Ja, natürlich ist das selbstverständlich, aber Trump hat halt so gepoltert damit, dass er das Geld zurückhaben will, das sie ihm eigentlich geschenkt haben.
Jetzt sind sie dankbar dafür, dass sie es doch nicht müssen. Aber es ist doch, wenn man, ne, das ist nur auf einer Skala, die von Donald Trump festgelegt wurde, ein gutes Ergebnis.
Exakt.
Und was aber stattdessen drin steht, ist, dass alle zukünftigen Rüstungsgüter Schulden sind, die die Ukraine bei den USA haben. Das heißt, das ist das faktische Ende der Hilfen für die Ukraine. Also wenn man von Hilfen spricht, die kostenlos sein sollten.
Ja, eben. Also das, die wahrscheinlich wird die Europäische Union die Waffen dann bei den USA bezahlen. Ja.
Ja.
Also so. Ja, oder also der Ukraine das Geld geben auf irgendeine Art und Weise, dass die Waffen kaufen können. Ja, ja. Sicher. Ja.
Genau. Und eine Sache noch, das US-Außenministerium habe ich gerade schon gesagt. Erstmal so, ja, wir geben diese Hilfen frei. Jetzt heute hat Medusa, das ist so ein russisches Online-Portal, das im Exil ist, also unabhängig auch ist, gemeldet, dass das US-Außenministerium erklärt hat, die USA würden nicht mehr länger, Zitat, um die Welt fliegen, um bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln.
Ja, super, danke.
Ja, so.
Verpisst euch. Ja, danke. Endlich stört ihr nicht mehr.
Ja, einerseits. Andererseits sieht es halt so aus, und das finde ich wirklich auch, ja, man muss das einfach kritischer sehen, als hätte Donald Trump, der hat ja gesagt, ich löse diesen Krieg in den ersten 24 Stunden meiner Amtszeit. Okay. Dann hat er kurz darauf gesagt, ja, war ja nur ein Witz, haha, aber in den ersten 100 Tagen. Die ersten 100 Tage waren gerade vorbei. Er hat jetzt einen Deal unterzeichnet und er wird sagen können, guckt, habe ich doch gemacht, alles gut, wir haben hier einen Deal, jetzt wird alles gut. Für ihn ist das Ding damit auf eine Art gegessen. Und
Eher nicht, sondern er muss sich notwendigerweise abwenden, weil der praktisch keine Frustrationstoleranz hat. Man darf nie vergessen, der Typ ist geistig vielleicht auf dem Stand von einem 5- oder 7-Jährigen oder sowas.
Ja, und ich glaube, wenn das Außenministerium heute durch Rubio sagen lässt, naja, irgendwann muss Trump entscheiden, wie viel Zeit er dem Thema noch widmen wolle, da es weltweit wichtigere Probleme gibt. Das ist ein wortwörtliches Zitat.
Ich habe das gesehen und genau da bin ich nämlich, das war der Moment, wo ich dachte, okay, denen geht es nicht darum, dass sie kein Geld mehr ausgeben wollen, denen geht es nicht darum, dass sie diesen Aufwand scheuen oder irgendwas, sondern denen geht es einzig und allein darum, damals George Lakoff hatte das zur ersten Wahl Trumps ja sehr gut, das ist ein Literaturwissenschaftler ist er, aus den USA, der hat das damals sehr schön beschrieben als, wie nannte er denn so eine autoritäre Vaterfigur, die sagt, nein, jetzt reicht's.
Ja,
ja, dann gibt's jetzt eben keinen Nachtisch.
Ja.
Und das ist in einer autoritären Familienstruktur funktioniert das natürlich total gut, wenn Papa auf den Tisch haut.
Ja, und dann muss man noch eins betonen, es gibt halt weiterhin keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Keine. Das heißt, wenn man sich einfach nur Sicherheit und Rüstung anschaut, dann ist dieser Deal für die Ukraine einfach Nichts. Also es gibt nichts, was sie nicht vorher schon gehabt hätte. Im Gegenteil, es ist weniger, als die Ukraine eigentlich bekommen würde, wenn es einfach mit den Hilfen weiterginge wie bisher. Das geht so nicht weiter. Das sind keine Hilfen mehr, sondern das muss jetzt alles gekauft werden. Und wir wissen auch nicht, was Trump nächste Woche von Zelensky denkt, weil er seine Meinung ständig ändert. Und wer weiß, vielleicht hat er bald wieder ein super gutes Telefonat mit seinem Buddy Putin und wird danach wieder Putins Meinung haben.
Naja, was die Ukraine bekommt, ist ein bisschen Sicherheit. Und das meine ich jetzt nicht im militärischen Sinne, also Sicherheit vor den Russen, sondern eine gewisse Planungssicherheit. Ne? Weil die letzten 3 Monate oder noch länger musste die Ukraine davon ausgehen, dass das US-Regime einfach den Geldhahn oder sogar den Materialhahn zudreht. Und das scheint mir mit diesem, dass sie überhaupt, dass die deutsche Presse sich nicht schämt, Deal irgendwo hinzuschreiben, weil sie über Jahrzehnte verinnerlicht haben, dass Donald Trump ja so ein Dealmaker ist. Mhm. Naja, was sie jetzt halt jederzeit sagen können ist, klar könnt ihr die Hilfslieferungen einstellen, ihr könnt die Waffenlieferungen einstellen, aber dann kommt ihr nie mehr an diese Bodenschätze ran. Außer ihr macht euer Ding mit den Russen so weiter, eben, dann kommt ihr auch an die Bodenschätze.
Ja.
Das stimmt, ja. Ja. Man muss es nur aussprechen, dann wird's klar. Ja, ja, ist richtig, ja.
Ja.
Naja, was halt genauso gut, das hat man neulich ja schon mal, was genauso gut funktioniert hätte, ist, dass die EU der Ukraine Geld gibt und zwar unbegrenzt viel, um unbegrenzt Waffen in den USA kaufen zu können. Mhm. Wäre natürlich auch gegangen. Und genau darum verstehe ich das auch nicht wirklich, dieses Abkommen. Also ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass Donald Trump in seiner Merkbefreiung irgendwie gedacht hat, oh, wir brauchen seltene Erden, da gibt's seltene Erden, wir wollen diese seltenen Erden. And what can we do to get these rare minerals? They're so rare, the rarest minerals ever. So irgendwie sowas, dass der da irgendwie wieder so rumfantasiert und halluziniert hat. Mhm. Und daraus dann so eine Art Außenpolitik geworden ist. Weil ich erkenne darin auch bei allem, also es ist ja schon ganz schön, dass es jetzt irgendwo mal so einen Strich gibt. Also dass man irgendwo sagt, okay, können wir jetzt mal einen Summenstrich drunter ziehen. Es ist zwar weit davon entfernt, irgendeine Lösung zu sein, aber wenigstens gibt es sowas wie einen Meilenstein oder so. Aber da bin ich halt völlig bei dir, dass auch das erscheint mir total sinnlos, was da gerade passiert.
Ja, vor allem.
Außer dass die Ukraine jetzt halt sagen, okay, dann haben wir hier wenigstens ein bisschen so ein Rahmenwerk, auf das wir vielleicht das US-Regime festnageln können, was sie natürlich nicht können, weil das ist eine Diktatur. Die machen sowieso, was sie wollen.
Ja. Die kündigen ja auch einfach Verträge, wie sie lustig sind.
Ja, eben.
Das ist halt
vollkommen egal. Das ist eigentlich das Größte. Das Problem ist einfach nur, dass die restliche Welt anscheinend entweder keine ordentlichen Waffen bauen kann oder sich viel zu sehr in die Abhängigkeit von amerikanischen Waffensystemen begeben hat in der Vergangenheit. Und ansonsten würde Rubio ausgelacht und nirgendwo mehr reingelassen, wenn der irgendwo rein will.
Und das ist auch die einzig positive Lesart, die ich zulasse, dass man sagen kann, okay, die Ukraine hat jetzt Zeit gekauft. Es ist nicht mehr dieser A Clash mit den USA wie noch im Oval Office vor ein paar Wochen, wo man echt befürchten muss, die lassen die eiskalt fallen und geben nicht mal mehr irgendwie die Geheimdienstinformationen weiter, was ja auch ein paar Tage so war, sondern es geht jetzt erstmal weiter, die verstehen sich wieder gut, die sind wieder in Anführungszeichen Freunde, mal gucken wie lang. Und das gibt der Europäischen Union Zeit, selber aufzurüsten, um weiterhin daran arbeiten zu können.
Naja,
der Unterstützer
solchen verzagten Menschen wie unseren Mitgliedern des Bundestages gibt das vor allen Dingen Zeit für Verzagtheit.
Das stimmt leider auch.
Ja, das ist ja jetzt nicht so, also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die möglicherweise nächste Bundesregierung da irgendwas anders machen wird. Die schreien so laut, dass sie irgendwas anders machen, dass davon auszugehen ist, dass sie nichts anders machen, sonst würden sie es einfach machen und wir würden es merken.
Abwarten.
Also ich habe den Verdacht, dass der Deutsche Bundestag sich jetzt zurücklehnen würde und sagt, das ist ja gerade noch mal gut gegangen, da brauchen wir uns nicht weiter zu kümmern. So, wir können einfach weitermachen wie bisher. Ab und zu stellt sich mal irgendeiner von uns ins Fernsehen und sagt, Deutschland ist der größte Beitragszahler und dann ist die Sache schon geritzt. Also du merkst, ich bin sehr pessimistisch, was die nächste Legislaturperiode angeht.
Da bist du nicht der Einzige.
Gucken wir mal auf das Inland und zwar unsere Gesundheit. Wir haben ja jetzt alle zwangsweise eine elektronische Patientenakte übergeholfen gekriegt. Ja. Diese elektronische Patientenakte soll, so sagt es das Bundesgesundheitsministerium, den Austausch und die Nutzung von Gesundheitsdaten vorantreiben und die Versorgung gezielt unterstützen. Die EPA soll künftig durch strukturierte medizinische Inhalte ergänzt werden, welche den Versorgungsalltag unterstützen, wie beispielsweise der digital gestützte Medikationsprozess oder die elektronische Patientenkurzakte. Dann listen sie 8 Vorteile für alle auf. Mhm. Nett. Riesige Webseite haben sie da gebaut. Mhm. Unfassbar viel Text. Anscheinend muss man unfassbar viel Text produzieren, um ein eigentlich relativ klares Ding zu beschreiben. Gut. Dabei beantworten sie auch ein paar Fragen. Ja, zum Beispiel die Frage, warum wir das überhaupt brauchen. Mhm. Und hier ist der Grund. Je besser Ärztinnen und Ärzte, andere Leistungserbringer die Krankenhausgeschichte ihrer Patientinnen und Patienten kennen, desto besser können diese für ihre Patientinnen und Patienten geeignete Behandlungen wählen. Oftmals liegen wichtige Befunde, Behandlungsberichte aus vorherigen Behandlungen der Patientinnen und Patienten, auch Informationen zur aktuellen Medikation, nicht zeitgerecht und vollständig vor. Die EPA setzt genau da an. Sie vernetzt Versicherte mit Ärztinnen und Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern. Viele bisher analog ablaufende Arbeitsschritte werden durch die EPA digitalisiert und vereinfacht. Statt mit einer Blattsammlung zu Hause oder einzelnen Befunden in der Softwaresystem verschieden Praxen stehen Ärztinnen und Ärzten sowie Versicherungen die relevanten Informationen und Dokumente sicher und auf einen Blick zur Verfügung. So können unnötige, belastende Mehrfachuntersuchungen oder auch unerwünschte Arzneimittelwechselwirkungen vermieden werden und es bleibt mehr Zeit für die Behandlung der Patientinnen und Patienten. Das ist der Grund.
Du liest es so vor, als sei das albern.
Ja, ist es. Und zwar als Gesamtkonzept.
Okay.
Ist es das. Das als Grundlage zu nehmen, gute Idee, das finde ich prima, aber geht ja noch weiter, weil sie beantworten auch die Frage, haben Unbefugte Zugriff auf meine EPA? Nein, sagt das Bundesgesundheitsministerium, nur Patientinnen und Patienten sowie das von ihnen berechtigte medizinische Personal haben Zugriff auf die Daten. Selbst Krankenkassen und ihre Ombudsstellen können die Daten in der EPA nicht einsehen. Und was für ein Glück, die sind meine Daten in der EPA sicher? Beantwortet das Bundesgesundheitsministerium mit ja, eine sichere Nutzung von Gesundheitsdaten ist die Grundvoraussetzung, bla 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 bla. Nein, ist es nicht. Auftritt Chaos Computer Club. Im Januar 2025 gab es eine Presseerklärung, die ist im Januar 2025 zirkuliert. Vorgestellt wurde das ganze Ding auf dem Chaos Communication Kongress vergangenes Jahr im Dezember. Und die schreiben, die EPA in ihrem aktuellen Zustand auszurollen, ist angesichts ihrer besorgniserregenden Sicherheitsprobleme eine falsche Entscheidung. Denn die Behauptung, dass die EPA sicher ist, trifft nicht zu. Die gezeigten Probleme, die den Verantwortlichen bei der Gematik, das ist die Firma, die den Kram gebaut hat, und im Ministerium teilweise schon länger als ein Jahrzehnt bekannt sind, werden weiter heruntergespielt und nicht ernst genommen. CCC fordert außerdem oder unter anderem, alle berechtigten Bedenken müssen vor einem bundesweiten Start der EPA glaubhaft und nachprüfbar ausgeräumt werden. Angeblich ist das passiert, sagt der Bundesgesundheitsminister und die beteiligten Firmen. Inzwischen hätten sie nämlich Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Und die Maßnahmen müssen ergriffen werden. Finde ich auch immer schön. Diese Sicherheitsmaßnahmen würden einen Massenangriff auf die EPA verhindern. Es ist technisch nicht mehr möglich, dass man viele Daten von den Versicherten sieht. Was ich irgendwie...
Ja, ja.
Das ist ein überspezifisches Dementi. Genau. Weil daraus leitet sich unmittelbar die Frage ab, wie viele Einzelangriffe in welchen Zeitabständen bleiben denn dann weiterhin möglich? Hm. Ja, wenn ich nicht alle Daten auf einmal abschnorcheln, kann ich ja vielleicht einzelne Daten nacheinander abschnorcheln. Auftritt Chaos Computer Club im April 2025. Ich lese aus der Tagesschau vor, die haben das ganz schön zusammengefasst. Entgegen der Ankündigung des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers ist die elektronische Patientenakte nicht vor Hackerangriffen geschützt. Der Chaos Computer Club bestätigte Informationen, wonach es weiterhin erhebliche Schwachstellen gibt. Wenn du dann auch noch in die häufig gestellten Fragen beim Bundesgesundheitsministerium weiterguckst, erfährst du auch, die Daten sind auf sicheren, in Deutschland stehenden Servern gespeichert, nach höchsten Standards und den europäischen Datenschutzbestimmungen. Achtung, außerdem dürfen Informationen aus der EPA immer nur für klar ausgewiesene, legitimierte Zwecke genutzt werden. Und was legitimierte Zwecke sind, entscheidest im Zweifelsfall nicht du, Patient. Weil der interessante Punkt ist, Und das ist das Problem, was ich da habe. Die können, weißt du, die mögen wirklich, das ist keine schlechte Absicht, die da verfolgen, ja, dass irgendwie die Gesundheitsdaten zusammenführen und so und das alles, ne, weil das hatte ich jetzt gerade mit meinem Vater, der hat ins Altersheim gewechselt und die sagten, haben Sie vielleicht den letzten Krankenhausbericht von Ihrem Vater noch? Sag ich, nee, das ist 2 Jahre her, den habe ich nicht mehr. Mhm. Wäre natürlich toll, wenn er jetzt einfach irgendwo vorliegen würde.
Ja, klar, genau.
Aber alle Gesundheitsdaten aller Bundesbürger und Bundesbürgerinnen werden auf einer zentralen Datenbank gesammelt. Und wenn wir in der Vergangenheit eins gelernt haben, dann dort, wo Daten anfallen, werden sie früher oder später auch missbraucht. Die können nicht missbraucht werden, die werden missbraucht. Das haben wir aus der Vergangenheit gelernt. Überall. Mautbrücken. Nimm nur die Mautbrücken. Ja, das ist ja nur für Lkw-Abbrechung. Das ist ja nur für schwerste staatsgefährdende Verbrechen. Nö, eigentlich scannen wir alle Kennzeichen. Was nicht ganz stimmt, aber ne? So. Und das ist das Problem. Die werden missbraucht. Sozialversicherungsfachangestellte oder Arzthelferinnen und Arzthelfer, die verdienen gar nicht genug, als dass sie nicht schmierbar wären. Ich muss da einfach nur genug Geld hinstellen, dann kriege ich Zugriff auf alle Daten, die ich haben will im Zweifelsfall. So, und gerade Gesundheitsdaten sind perfekt, um Rückschlüsse auf unser Verhalten abzuleiten. Oder Rückschlüsse, wie nennt man das? Weiß ich gar nicht. Projektionen auf unser Verhalten in die Zukunft daraus abzuleiten. Und das ist wieder mal ein Problem. Weil sowas interessiert nicht nur Versicherungen, das interessiert auch Sicherheitsbehörden, das interessiert ganz besonders die Industrie, weil Gesundheit ist ein super Datenpunkt, um zu gucken, welche Bedürfnisse hat der Mensch. Ist sie vielleicht schwanger? Machen wir Windelwerbung? Solche
Sachen. Ich wollte gerade sagen, Facebook hat ja in der Vergangenheit durchaus zum Beispiel depressive Menschen absichtlich getargetet mit bestimmter Werbung. Ja.
Genau. Und jetzt kommen wir zur guten Absicht. Wenn das Bundesgesundheitsministerium den Datenschutz tatsächlich ernst nehmen würde, dann hätten sie ein wie auch immer geartetes dezentrales System aufgesetzt, bei dem die Daten idealerweise sogar ausschließlich bei mir gespeichert werden. Oder wo ausschließlich ich die Hoheit über Ver- und Entschlüsselung dieser Daten habe. Ja? Und weil es irgendwelche Drückerkolonnen, weil um die geht's am Ende, die Drückerkolonnen reiben sich über diesen Datenbestand die Hände. Weil es diese Leute einen Scheißdreck angeht, zum Beispiel, wann ich mir welche Medikamente habe verschreiben lassen und weil ich die Bundesregierung beim Thema Digitalisierung im Allgemeinen und Datenschutz im Besonderen für inkompetent und vor allen Dingen für unredlich halte, habe ich der Nutzung meiner Daten in der EPA heute widersprochen. But your mileage may vary.
Aber ich meine, was du gerade gesagt hast, man könnte das, und das ist mir wichtig festzuhalten, man könnte das alles so gestalten, dass es einerseits wirklich entlastet und das Leben leichter macht und sicher ist. Und der allerwichtigste Punkt ist, finde ich, an der Stelle auch, dass ich darüber entscheide, welche Ärzte was sehen, weil das ist aktuell auch nicht der Fall. Du kannst nur sagen, diese Informationen können entweder alle Ärzte oder gar keine sehen. Du kannst nicht sagen, ich möchte, dass mein Orthopäde alles sieht, was orthopädisch relevant ist, und ich möchte, dass mein Hausarzt vielleicht wirklich alles sieht, aber vielleicht auch der nicht. Vielleicht muss der von psychischen Erkrankungen nichts wissen oder keine Ahnung.
Das ist mir ehrlich schon viel zu detailreich. Das geht mir eigentlich viel eher um das grundlegende Problem. Das Ding ist nicht sicher. Meine Daten sind da nicht sicher, und zwar die intimsten Daten, die ich haben kann.
Ja.
Wenn du siehst, was ich für Medikamente, für Befunde und alles Mögliche, du kannst hier, das ist unglaublich. Niemand weiß das. Ich gebe unglaublich viel in der Öffentlichkeit über mich bekannt und preis. Aber die Dinge, die du in meinen Gesundheitsdaten findest, die weiß keiner.
Ja.
Keiner.
Und
das soll bitte so bleiben.
Ja. Ja. Absolut. Also deswegen unterstütze ich deinen Schritt und kann auch nur ermuntern, dem zu widersprechen. Das Problem ist dann, ich vermute halt, also das finde ich wirklich ein Problem, dann sind wir halt wieder nicht dabei bei der Digitalisierung. Die wird weiterhin einfach so schäbig durchgezogen werden. Ja. Wir haben nichts davon, weil wir halt widersprochen haben. Deswegen sind wir einfach Outsider, und es wird sich nicht darum gekümmert werden, das zu verbessern. Das frustriert mich sehr.
Möglichst viele müssen das machen. Also die halbe Population muss. Das Ding muss einfach unbrauchbar werden. Mhm. Und ich frage mich auch noch, vielleicht werden wir da dieses Jahr auf dem Kongress irgendwas drüber hören, ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Ding aktiv unbrauchbar zu machen, indem man es zum Beispiel mit komischen Daten füttert oder irgendwie sowas. Ja, also weil das geht so nicht. Ich finde das skandalös, dass sowas ausgerollt wird in so einem sensiblen Bereich. Das ist Wahnsinn. Und dass hier nichts passiert. Wo ich auch mal denke, weißt du, der Deutsche, der ist sich zu fein, darüber zu reden, was er im Monat verdient.
Ja.
Aber sowas, ja, das ist doch egal. Das ist ja egal, wenn alle wissen, dass ich depressiv bin und Erektionsstörungen habe und was denn noch? Was gibt es denn noch Fieses?
Sexuell übertragbare Krankheiten in der Art.
Genau, ja, genau. Ja. Affenpocken. Oder wie hieß das, was so neulich rumgegangen ist?
Hm.
Ja. Ja, eigentlich kann man nur dazu aufrufen, das Ding zu boykottieren. Aber das muss halt dann am Ende doch jeder selbst für sich entscheiden. Und so wie ich Deutschland kenne.
Ich habe das heute Morgen wirklich gerade versucht und dann so, nö, ja, also da müssen wir jetzt irgendwas erst zu Postident noch zuschicken. Mhm. Und da kriegen sie von uns noch so ein, per Post noch so ein Code. Und dann können sie sich hier an. Und dann können sie das machen.
Ja, das ist, ich halte das auch für Absicht, was deine Krankenversicherung da macht. Also, dass sie die Hürde so hochsetzen. Weil eigentlich müsste man ja einfach nur da anrufen und sagen, ich widerspreche dem. Ja, alles klar, wie ist ihr Geburtsdatum, Geburtsort?
Wahrscheinlich geht das auch.
Das kann natürlich sein.
Wie immer nur versucht, so in der App alles zu lösen. Das ist so meine Art. Das liegt dann aber an mir.
Ja, meine auch. Probier das mal aus. Vielleicht sitzen da ja psychologisch geschulte Verkäuferinnen und Verkäufer, die versuchen dir das Ding trotzdem aufzuquatschen. Das wäre auch nochmal interessant.
Hm.
Wie früher, als der ADAC immer noch Batterien verkauft hat, wenn du einen Platten hattest.
Hm. Okay. Das ist ein bisschen unredlich. Naja, vom ADAC zur AfD. Die AfD ist gesichert rechtsextremistisch und zwar komplett und zwar in ganz Deutschland. Ich meine, ich finde das mit
dem... Damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet.
Ja, naja.
Hitler? Antisemit? Das also...
Ich fand ja dieses mit dem Inteilen immer schon Quatsch, aber es ist natürlich, die Medien müssen sich da juristisch absichern und deswegen müssen sie es so sagen... Sollen sie auch, meinetwegen. Es ist auch nur meine Meinung. Und meine Meinung basiert auf dem, was Habe Kerkeling dazu gesagt hat. Wenn ich hier ein Glas Wasser habe und ich kippe da ein bisschen Kloakenwasser rein, ist dann mein Glas Wasser in Teilen ungenießbar? Oder also, ich finde, das passt ganz gut. Aber
Teilbrackwasser, genau.
Ja, aber wir haben jetzt endlich den Bericht des Verfassungsschutzes. Er ist noch irre frisch, deswegen habe ich ihn nicht gelesen. Ich beziehe mich hier ausschließlich auf die Sekundärberichterstattung von Spiegel und ZDF. Der Verfassungsschutz kommt zu dem Schluss, dass in der Partei vorherrschende ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar. Zitat Ende. Außerdem würden Äußerungen und Positionen der Partei und auch führender Vertreter gegen das Prinzip der Menschenwürde verstoßen und so weiter. Also gut, hätte man tatsächlich alles vorher wissen können. Aber es ist ja gut, wenn sowas nochmal auf, ich glaube, 1100 Seiten aufgeschrieben und mit Beweisen unterfüttert und klar dargelegt wird. Warum das jetzt erst kommt, war meine erste Frage, aber da wurde dann auch nochmal geschrieben, ja, es sei einfach juristisch heikel gewesen, das Ende 2024, als es eigentlich schon fertig war, also mitten im Wahlkampf zu veröffentlichen. Ich sehe das kritisch. Also das Argument heißt ja, alle Parteien sollen die gleichen Chancen haben. Das war die Begründung. Und ich finde, man gibt Rechtsextremen nicht die gleichen Chancen. Und nicht nur das, man lässt es damit ja, also wenn man hat ein Gutachten, in dem steht, die sind rechtsextremistisch gesichert. Und dann hält man das zurück, dann gibt man doch automatisch das Signal, ja, das ist eine Partei wie die anderen auch.
Nee, wenn alle Parteien die gleichen Chancen haben sollen, dann senkst du durch das Zurückhalten dieses Gutachtens über die AfD die Chancen für alle anderen Parteien außer für die AfD.
Ja.
Das ist schon in sich unredlich, diese Argumentation.
Ja, voll.
Das Ding zurückzuhalten war Wahlkampfhilfe für die AfD. Nichts anderes.
Ja.
Und ich glaube, das war auch so gemeint.
Das weiß ich, das würde ich jetzt nicht unterstellen, sondern...
Woran kann ich erkennen, dass es nicht so gemeint war?
Ja, kannst du nicht.
Sitzen da nur Idioten, Trottel, die noch nie irgendwie...
Durch Kontext. Du kannst es durch Kontext verstehen. Also erstmal hat ja der Haldenwang sein Amt niedergelegt, um ja auch für den Bundestag zu kandidieren. Und damit war der Verfassungsschutz kopflos, wenn du so willst, ja. Also es gab niemanden, der dann auch sozusagen den Kopf hinhält dafür, wenn es Ärger gibt. Und den gibt es natürlich. Wir wissen, die Rechtsextremen opfern rum. Immer. Egal was. Es ist völlig wurscht, was wir tun. Die werden immer rumopfern. Und da ist das Problem die Hasenfüßigkeit aller anderen. Wir haben Angst, dass die rumopfern. Das siehst du ja auch jetzt schon
wieder. Ich habe davor keine Angst. Ja. Nancy Faeser hat davor
wir
Angst.
Als Gesellschaft, Friedrich Merz hat davor Angst. Wir in der großen gesellschaftlichen Debatte, die meisten PolitikerInnen, die meisten Medien haben Angst, und das war jetzt auch wieder in dieser Berichterstattung über das Gutachten, dass dann, ne, also es gibt dann diejenigen, die sagen, ja, eigentlich brauchten wir nur noch dieses Gutachten, um das Verbotsverfahren anzuschieben. Und dann kommen aber die anderen wieder und sagen, nee, das wäre ja nur Wasser auf die Mühlen.
Glaubst du wirklich, die Medien haben Angst davor? Die haben da keine Angst, die schreiben doch nur auf, was Politiker ihnen erzählen.
Das stimmt.
Sobald irgendwo in einem Medium eine wirklich tiefergehende Einordnung zu diesem Phänomen Rechtsextremismus in Deutschland passiert, sehe ich eigentlich nicht mehr die Angst davor, dass die AfD zum Opfer sich stilisieren könnte. Das sehe ich nur bei Politikern.
Jein. Also ich glaube schon, dass wenn jetzt zum Beispiel, wie heißt der nochmal, der in Brandenburg immer über die AfD berichtet hat, Sundermeier. Ja. Olaf Sundermeier, wenn der so Dokus macht und vor Ort ist und da ja auch provoziert, die hassen den ja richtig, die kennen den ja auch und hassen den, dann gibt es Beschwerden über den, und die Beschwerden gehen direkt nach ganz oben, und ich glaube schon,
ich weiß,
dass die dann eingeschüchtert sind. Und dann sich überlegen, machen wir vielleicht erst in einem Jahr wieder so eine Doku, ein bisschen kalt stellen, ein bisschen ruhig, ein bisschen den Ball flach halten. Denke schon.
So, ja, kann ich nachvollziehen. Bin ich in Teilen auch deiner Meinung. Aber das muss sich ja nicht im tatsächlich publizierten Produkt niederschlagen. Es ist ja nicht so, dass das nicht kritisch berichtet wird, sondern es gibt immer mal diese Berichte, das ist so dieser Kolportagejournalismus, der im Grunde 80% des deutschen Journalismus auszumachen scheint. Politiker A hat das gesagt, B hat das gesagt, ja, Politikerin genau. C hat das gesagt. Schönen Tag noch, denkt euch selber aus, was das alles bedeutet.
Ja.
In diesen 80% Kolportagejournalismus, in diesen 80% sehe ich eigentlich nur Medien, die Angst der Politiker vor dem Rumopfern der AfD in die Bevölkerung tragen. Aber ich sehe keine eigenständigen Analysen dazu. Und immer dann, wenn ich eigenständige Analysen zur AfD sehe, sehe ich dieses Argument, das würde sie zum Opfer stilisieren, sehe ich eigentlich.
Das stimmt auch. Selten, sagen wir selten.
Selten,
kommt
ja,
halt drauf an, welche Medien man so konsumiert.
Darum meine ich das. Also
ich
glaube nicht, dass die Medien haben Angst vor dem Publikum, unendliche Angst vor dem Publikum, weil sie zumindest da, wo ich bisher Einblick hatte, war es so, und zwar nicht erst seit vorgestern, die haben nicht die leiseste Ahnung, was in ihrem Publikum überhaupt los ist. Also die wissen nichts über ihr Publikum, außer diesen komischen Umfragedaten, wie viele Leute hören denn zu. Das ist, was sie über ihr Publikum wissen. Ab und zu werden mal Marktforschungsunternehmen beauftragt, zu gucken, was das Publikum hören will. Da kommen dann so Sachen raus wie, nach so und so vielen Sekunden nimmt die Aufmerksamkeit ab. Da muss dann ein Earcatcher kommen und solches Zeug. Hm. Aber über, auf Englisch heißt es Sentiment, also die Einstellungen des Publikums dem Sender gegenüber, vor allen Dingen so im laufenden Betrieb, ne? Da kommt eine Beschwerde, wie habe ich die einzuordnen, haben die in meiner Wahrnehmung, also solange ich da gearbeitet habe, hatten die nicht die leiseste Ahnung. Und wenn jetzt, ich sehe es jetzt nur noch von außen, was die veröffentlichen, diese Häuser, das sieht so aus, als hätten sie immer noch keine Ahnung, wie sie Kritik oder Lob oder sonst irgendwie etwas, das in der Bevölkerung passiert oder aus der Bevölkerung kommt, wie sie das einzuordnen haben für sich selbst. Da bin ich völlig bei dir, dass sie ernsthaft glauben, man sollte gar kein Verbotsverfahren machen, weil dann, wenn das schief geht, dann sind die Opfer, dann opfern die nur noch mehr rum oder es legitimiert sie nur noch mehr so. Ich glaube das nicht, dass sie das ernsthaft glauben.
Auch ich glaube, dass es wie in dem Rest der Bevölkerung auch so unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Also das sind ja auch
Menschen. Sollten Journalistinnen und Journalisten nicht vielleicht in der Lage sein, ein Stück weiter zu denken oder in eine andere Richtung zu denken oder sich zu überlegen, die Frage ist ja eigentlich, sind wir doof oder sind die doof? Ne?
Ja, nein,
ist es niemand doof? Ist doof. Ist es doof dazu? Doch, doch, irgendjemand muss doof sein. Wenn wir sagen, es ist vollkommen egal, weil sie werden so oder so rumopfern,
ja,
fühlt sich für uns richtig an. Wenn die sagen, oh Gott, oh Gott, bloß nicht die AfD verärgern, sonst werden sie rumopfern, fühlt sich für die auch richtig an.
Ja, eben.
Wer hat recht?
Ja, das kann man nur rausfinden, indem man es mal macht.
Oder indem man sich an die Leute wendet, die sich mit sowas auskennen. Da gibt es ja auch Wissenschaft drüber.
Ja, das stimmt.
Die sind dann, glaube ich, eher doch wieder auf unserer Seite. Was ganz cool ist, die anderen sind doof.
Niemand ist doof.
Alle doof.
Das ist, ich finde das wirklich wichtig und es wird immer wichtiger, dass man ein bisschen offener bleibt für andere Einschätzungen und dass man darüber streitet, keine Frage, aber nicht mit diesen Doofen, die schätzen Dinge anders ein. Das ist irgendwie, ja, das bringt uns, glaube ich, überhaupt nicht weiter, sondern im Gegenteil, egal.
Also ich finde nicht, dass du jetzt irgendwie ein gutes Argument dafür geliefert hast, dass die anderen, alle anderen nicht doof sind. Finde ich jetzt nicht.
Ja, ich will darüber auch gar nicht weiter auf dieser Ebene sprechen. Das ist schon mein Anliegen anders darüber zu sprechen.
So. Wollen wir über die Umwelt sprechen?
Lass uns über die Umwelt sprechen.
Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft hat eine Studie gebaut für Greenpeace. Eine Kurzstudie, sagen sie, die mittels einer systematischen Literatur- und Datenanalyse durchgeführt worden sei. Also fast eine Metastudie. Peer-reviewte Artikel, Berichte und Studien aus den letzten 15 Jahren haben sie sich angeguckt, um die Daten aktueller zu halten. Und es geht, ich fange mit ein bisschen Partywissen an. Also, Katrin.
Ja.
Was denkst du eigentlich, wie viel Fleisch der Deutsche jede Woche verzehrt?
Jede Woche?
Ja.
5 Kilo.
Oder sagen wir, nein. Oh Gott. Ich kann mir Regionen in Deutschland vorstellen, in denen das tatsächlich passiert.
Was du vorhin vorgelesen hast, zu dieser.
Also, es sind 50.
Kilo?
Also, ja, 50 Kilo im Jahr.
Im Jahr, okay.
Ja, Entschuldigung.
Also, es ist ein Kilo die Woche etwa. Ja. Ein bisschen weniger.
Das ist ein Kilo in der Woche, kann man so ungefähr sagen. Also ich komme von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung her, die sagt, empfohlene Fleischmenge, also Konsum von Fleisch und Wurst pro Woche 300 Gramm.
Ja.
Das wären jährlich 15, also etwas über 15 Kilo. Tatsächlich fressen wir etwas über 50 Kilo, das heißt jede Woche 8 Cheeseburger.
Das ist schon hart.
Zucker. Finde ich ganz spannend. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt nicht mehr als 18 Kilo im Jahr zu sich zu nehmen. Tatsächlich fressen wir 33 Kilo. Und mit diesen beiden Sachen wäre schon mal klar, worauf sie besonders geguckt haben. Nämlich auf die beiden Komponenten in unserer Ernährungsweise, die besonders ungesund sind.
Ja.
Fleisch, vor allen Dingen dieses Fleisch, was hier massenhaft produziert und verkauft wird. Und natürlich Zucker. Das haben wir mittlerweile ja Gott sei Dank gelernt, dass Zucker das Hauptproblem zu sein scheint. Zumindest wenn man in den Einzelkomponenten so guckt. Mhm. Jetzt kommt natürlich Nackensteak Jochen und sagt, die Dosis macht das Gift. Und dann komme ich und sage, wenn so ein Satz, die Dosis macht das Gift, bezogen auf Konsum, also Produktkonsum und Lebensmittelkonsum, nur ansatzweise sinnvoll wäre, dann hätten wir keine Werbung, weil Werbung dann nicht funktionieren würde.
Ja, außerdem ist das ja kein Widerspruch. Du hast ja auch gesagt, die Dosis macht das Gift. Also ich meine 300 Gramm halt die Woche. Das
genau,
ist kein
aber,
Gift, das ist okay.
Fressen halt das Dreifache oder Vierfache. Ne? Das ist halt,
ist und eine ungute Dosis, genau.
So, dieser Überkonsum der Nahrungsmittel ist nicht das einzige Problem, das wir haben. Ja, wir haben ja auch noch andere Probleme, die mit Ernährung zu tun haben, und zwar Gesundheitskosten, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung, kostet alles Geld. Was auch Geld kostet, Flächenverbrauch, Tierhaltung, Emissionen, Grundwasser, Artenvielfalt, Bodendegradation.
Bist du heute ein bisschen
Ich habe diesen Satz diktiert.
Ja.
Ich habe diesen Satz diktiert und hier steht, das sind alles so tolle Eternitkäse.
Okay.
Okay, kommt jetzt. Okay. Bodendegradation. Das sind alles so, reden wir häufiger drüber, Externalitäten.
Mhm.
Nämlich Kosten, für die Allgemeinheit aufkommt, von denen die Allgemeinheit aber aus irgendeinem Grund nichts wissen will. Ja. Dabei wäre es ja eigentlich total attraktiv, weniger Kosten zu haben, oder ich übersetze das mal für den ersten Arbeitsmarkt, es wäre eigentlich ziemlich geil, eine 4-Tage-Woche nur zu haben, weil man die Umweltverschmutzung der anderen nicht mehr mitbezahlen muss. Aber was weiß ich vom ersten Arbeitsmarkt, ne? So, dann sind sie, also das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, sind hingegangen, haben ihre Daten genommen Da haben alles, was sich irgendwie in Geld ausdrücken lässt von den Sachen, die ich da gerade genannt habe, weil in Geld versteht man es am besten, zusammengerechnet und dabei kommt raus. Die externen Umweltkosten alleine durch die Erzeugung von Milch, Käse und Eiern. Mhm. Magst du schätzen oder soll ich es einfach sagen?
Pro Jahr in Deutschland?
Pro Jahr. Mhm.
13 Milliarden.
8 Milliarden.
Ach.
Fleisch. Externe Umweltkosten für Fleisch pro Jahr in Deutschland. Über 20 Milliarden.
Ich wollte gerade sagen, da muss ich höher gehen.
Externe Gesundheitskosten durch Folgeerkrankungen aufgrund des übermäßigen Fleischkonsums sowie des unzureichenden Verzehrs von Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten, mit anderen Worten, weil wir Fleisch und kurze Kohlenhydrate überkonsumieren, 50 Milliarden Euro. Das sind also knapp 80 Milliarden Euro im Jahr, die nicht in unsere Lebensmittelpreise eingepreist sind, sondern direkt oder indirekt subventioniert werden. Und das finde ich krass, weil wenn ich mir vorstelle, wie dieses Land aussehen würde, wenn die Preise die Realität abbilden würden. Ne?
Ja.
Preise bilden die Realität ab, ist übrigens synonym oder fast synonym mit es dem Markt überlassen.
Ja? Ja, ja.
Das ist, wenn dann irgendwie so ein Politiker sich hinstellt, das ist nicht, wir wollen hier nicht künstliche irgendwas machen, wir überlassen es dem Markt. Nein, überlass dir nicht. Überlass dir, mach das erstmal alles weg. Dann können wir über Marktwirtschaft reden. Und vor allen Dingen, mach nicht alles weg, weil manches ist vielleicht sinnvoll. Manches vielleicht auch nicht. 7% Umsatzsteuer auf bestimmte Lebensmittel sind vielleicht nicht so sinnvoll, wenn diese Lebensmittel schädlich sind, ja, was man voll berechnen kann. Es ist ein bisschen wie beim Autofahren, da hast du auch irgendwie 10 Cent, wenn nicht mehr, externe Kosten pro Kilometer. Also 1.500 Euro pro Jahr pro Pkw im Schnitt. Und das zahlen alle, auch die, die keinen Pkw haben.
Ja.
Und um die Leute ein bisschen aufzurütteln an dieser Stelle. Schönen Dank, ihr Trottel. So, vielleicht merkt's ja. Ich denke immer, was muss man machen? Was muss man machen, damit die Leute das begreifen? Was muss ich tun, damit die Leute raffen, dass ich auf deren Nacken Auto fahre? Was denn noch? Also, ich verstehe das nicht.
Mich musst du nicht fragen. Ich bin da längst bekehrt von Katja Diehl und Co. Es ist halt eine Autofahrernation. Das ist halt unsere Identität. Das ist wie mit den Waffen in den USA. Das ist wirklich identitätsstiftend.
Aber es ist doch nicht die Identität der Leute, die kein Auto haben.
Ja,
aber
das ist die Identität dieses Landes und die wird nicht in Frage gestellt. Das ist die Leitkultur. Ja. So. Und du leidest darunter Pech. Also, du kannst ja woanders hingehen.
Also, das ist wirklich, ich weiß überhaupt nicht, also ja. Naja, jeder vertrottelt auf seine Weise, ne? Wir halt mit Autos, die Amis mit
Waffen und Donald Trump.
Eher irgendwelchen, die Amis mit Hirngespinsten bis Halluzinationen. Mhm. Das ist ja,
das
also
stimmt.
Weil was da, ne? Also alles, was man so, ich kenne das Land, ich war da nie, aber man kriegt ja dann doch so ein bisschen mit medial, sowohl fiktional als auch non-fiktional vermittelt. Und ich zitiere ja immer wieder Kurt Andersen mit Fantasyland, der ein Buch darüber geschrieben hat, dass im Grunde die USA auf Halluzinationen gründen, wenn man so will.
Halluzination ist nicht das richtige Wort, sondern es ist eher
Wahn.
Wahnvorstellungen, ja. Oder auch nicht Wahn, sondern.
Na doch, Wahn. Wahn ist, wenn du etwas für real hältst, das nicht real ist.
Das stimmt.
So, Halluzination ist, wenn du tatsächlich was siehst, was nicht da ist.
Visuelle,
genau. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, ja. So verblödet halt jeder auf seine Weise. Das ist, wir machen das halt mit Autos und noch irgendwelchen Sachen, die ich nicht sehe, weil ich selber Deutscher bin. Das muss dann jemand anders erzählen.
Fleisch.
Ja. Wobei, das sehe ja sogar ich und ich bin ja, Achtung,
Fleischmann.
Wie nennen die immer? Nein, warte. Bekennender Fleischesser. Holger Klein ist bekennender Fleischesser. Das sind auch so Sachen, die ich immer wieder in der Zeitung, was soll das? Das ist Fleischesser, was heißt denn bekennend? Rennst du mit Schildern rum? Ich esse Fleisch.
Naja, du trittst damit, ja, bekennend heißt, ich schreibe jetzt einen Artikel darüber, dass ich Fleisch esse. Klar, das ist wie ein Schild.
Stimmt. Ja. Ja, stimmt. Aber selbst wenn jemand einen Artikel über mich schreiben würde, während ich einen Cheeseburger esse, würden die wahrscheinlich schreiben, er ist bekennender Fleischesser. Ja, weil sie würden fragen, isst du eigentlich gerne Fleisch? Und dann würde ich da sitzen mit einem triefenden Cheeseburger in der Hand, mit so Fett auf der Hand, das so runterläuft, und würde den angucken und mich fragen, ob ich ihn fragen darf, ob er mich eigentlich verarschen will. Essen Sie gerne Fleisch? Nein, ich bin gezwungen, das zu tun. Naja, jedenfalls doof halt. Externalitäten internalisieren ist halt schwierig. Ebenso schwierig ist es, Externalitäten, also externe Kosten, vielleicht einfach mal neben den Produkten auszuweisen. Kann man auch machen. Hat ja anscheinend Amazon versucht mit den Trump-Zöllen. Mhm. Jetzt diese Woche, wo sie gesagt haben, schreiben wir das daneben.
Ja.
Genau, und dann hat Trump Bezos angerufen und natürlich nicht, das hatten die natürlich nie vor. Niemand hat niemanden angerufen. Das war ein Signal-Chat. Ja, gewinnst halt keine Wahlen, hast ja recht. Ja.
Kommen wir zur guten Nachricht der Woche. Und die gute Nachricht ist mir diese Woche durch eine E-Mail ins Postfach geflattert.
Du kannst endlich deinen Penis vergrößern?
Ja, nee. Ja, kann ich, aber nee. Ich habe auch so viele neue Matches in meiner Umgebung. Ich bin bei keiner Dating-Plattform gemeldet, aber egal. Der Egmont Verlag, den kennst du gut, denn, vervollständigen Sie diesen Satz.
Unter anderem Walt Disneys lustiges Taschenbuch erscheint dort.
Genau. Und die haben nämlich geschrieben, dass es Donald Duck als Ausgabe in leichter Sprache gibt.
Oh.
Ja, sie sagen, Comics sind für alle da und deswegen haben sie jetzt zusammen mit dem Lebenshilfeverein, das ist so eine Organisation für Menschen mit Behinderungen, sich drangesetzt und haben den ersten Donald Duck Comic in leichter Sprache umgesetzt. Und den gibt es, jetzt muss ich kurz gucken, ab 6. Mai, also noch 4 Tage im Handel bei Egmont oder auch wahrscheinlich hoffentlich bei den Kiosken. Und nochmal, damit es hier nicht wieder Missverständnisse gibt, was ist eigentlich leichte Sprache? Leichte Sprache ist nicht nur eine Art, Dinge zu formulieren, damit auch Menschen mit Behinderung sie verstehen, sondern es ist generell inklusiv, weil es allen das Lesen leichter macht. Also es sind kürzere Sätze, es sind oder zumindest nicht so verschachtelte Sätze, wie ich sie zum Beispiel gerne schreibe oder auch sage. Es ist mit Bindestrichen wird gearbeitet und mit verständlichen Wörtern, also jetzt nicht überall Fremdwörter reingeschrieben. Und damit wird einfach alles leichter zugänglich für Menschen, die zum Beispiel auch eine Rechtschreibschwäche oder sowas haben. Genau, und das fand ich eine schöne Nachricht.
Ja, super, absolut. Und gleichzeitig bin ich mal gespannt, wann die deutsche Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus, also der Donald-Verein Deutschland, wann die das mitkriegen und wer dann die erste Pressemeldung schreibt, weil in diesem Verein gibt es einige Leute, die, ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch Mitglied im Verein Deutsche Sprache sind, die da aber sehr gut aufgehoben wären in diesem, das ist so ein Pegida-artiger vermeintliche Sprachschützerverein.
Ja.
Und, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass also Hardcore-Donald-Fans nicht damit zurechtkommen, dass jetzt vielleicht die schönen Texte von Dr. Erika Fuchs, die damals die erste Donald-Übersetzerin war und da auch, wie nennt man das, den Maßstab sozusagen gelegt hat. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da Leute dabei sind, die das so schrecklich finden wie Gendern.
Ja.
Und entsprechend laut rumpöllen werden, weil da so ist das ist das Andenken von Erika Fuchs, was da verschmutzt oder beschmutzt wird und so. Bin gespannt. Wenn das passiert, trete ich aus.
Was ich nochmal ganz, ganz interessante Information fand, einfach um einzuschätzen, wie viele Leute spricht das überhaupt an. Die Bundesvorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe, das ist Ulla Schmidt, die sagt.
Die Ulla Schmidt?
Habe ich leider verpasst zu prüfen, aber ich glaube schon.
Das wäre lustig.
Ich guck mal.
Oh Gott, wir hatten doch gedacht, wir wären Ulla Schmidt los. Da ist sie wieder.
Ich gucke das nach. Ulla Schmidt.
Ulla Schmidt. War ja so, konntest wählen, was du willst, hast immer Ulla Schmidt gekriegt.
Ja. Naja, es würde passen. Sie war Lehrerin. Also insofern, wer weiß.
Super. Das finde ich lustig, wenn einen die Vergangenheit so einholt, ohne dass es wehtut.
Nee, es steht nicht in ihrem Wikipedia-Eintrag. Dann wird es wohl eher nicht so sein. Ja, der andere Ulla Schmidt. Jedenfalls erklärt sie, dass sie schätzen, dass in Deutschland etwa 10 Millionen Menschen auf Texte in leichter Sprache angewiesen sind.
Wow.
Das finde ich
jeder Zehnte. Sogar noch
also mehr.
Mehr. Krass.
Und das finde ich nochmal eine wichtige Information an der Stelle.
Das ist richtig viel.
Also ich glaube wirklich, es ist, wir sind manchmal echt ein Elfenbeinturm. Und ich ich kenne so viele Menschen, die nicht lesen. Also wirklich, die einfach oder fast nicht lesen. Und der Grund ist...
Kenne ich auch, aber...
Der Grund ist natürlich hauptsächlich, dass es einfach schwieriger ist. Es ist anstrengend zu lesen.
Ja klar, es ist anstrengend, aber das ist ja, also... Es geht ja nicht darum, ist es anstrengend und sonst wie, sondern es geht ja darum, dass du einen Text entweder erfasst oder ihn nicht erfasst. Wenn du ihn nicht erfasst, mach mal leichte Sprache oder einfache Sprache draus.
Das stimmt so pauschal.
Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, also sind diese 10 Millionen, sind das Menschen, die tatsächlich einen normalen Text nicht erfassen können? Oder
denen
sind das einfach Menschen, die so viel Mühe damit haben?
Genau. Deswegen, also Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche können ja Texte lesen. Sie brauchen dafür nur viel, viel länger.
Ja.
Und es ist anstrengender. und deswegen ist es mit leichter Sprache einfach leichter. Deswegen heißt ja auch leichte Sprache.
Naja.
Das ist leichter verständlich. Naja.
Ja, ich hätte auch noch eine gute Nachricht.
Erzähl.
Ja, Kriege enden irgendwann immer. Und es gibt eine sehr schöne Dokumentation, die ich auf Arte geguckt habe, ist noch online bis Oktober 2025 und heißt Wie Kriege enden und Frieden möglich ist. Der Dokumentarfilm befragt FriedensnobelpreisträgerInnen, DiplomatInnen, VerhandlerInnen und ehemalige GuerillakämpferInnen, die ihr Leben der Aufgabe gewidmet haben. Wie sind ihre Vermittlungserfolge zustande gekommen und woran sind sie gescheitert?
Cool.
Super gute Doku. Also wirklich gut. Inklusive sehr viel, auch die FARC kommt viel zu Wort. Das ist diese Guerillagruppe, die hatten ja in Kolumbien 50 Jahre Bürgerkrieg oder irgendwie so. Das kann sich uns sein, sie überhaupt nicht mehr vorstellen eigentlich. Kommen da auch viele zu Wort. Und eben auch mit den Problemen, ne? Weil die so Amnestie, nein, das sehen die Konservativen ja nicht ein. Ist auch schön, ne? Dass ausgerechnet die Konservativen nicht in der Lage waren zu verzeihen.
Ja.
Ist witzig. Ich fand das aber eine gute Nachricht, weil Kriege enden irgendwann und da geht es darum, wie sie das tun.
Kommen wir zum Limerick der Woche und das Wort, das Stichwort für den Limerick dieser Woche war Penis. Hier ist, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es hatte ein Mann aus Neuwied ein kürzer geratenes Glied. Der Porsche vorm Haus glich das wieder aus. Es lebe der Autokredit.
Das ist mir ja mal passiert. Es war hier in Berlin-Tempelhof. Ich fahre so. Und wenn du so mit dem Moped unterwegs bist und es stehen irgendwie 5 Autos an der Ampel, die gerade rot geworden ist, fährst halt an der Seite vorbei und ordnest dich vor dem ersten ein und gibst dann Vollgas, wenn es grün wird. Habe ich gemacht, ist der Typ, vor dem ich mich eingeordnet habe, rechts rausgezogen, also Abbiegespur, rechts rausgezogen, hat sich wieder vor mich gesetzt sozusagen, dann auf die rote Ampel. Und das war halt ein Cabrio und ich saß so auf meinem Moped mit dem Helm auf und murmel wirklich nur so, kleinen Pimmel war. Und das hat er aber gehört, weil er hatte ein Cabrio. Und ist völlig ausgerastet in der Karre. Und ich dachte nur, provoziere ich jetzt weiter? Weil der hatte eine Frau daneben sitzen, wo ich dann auch dachte, wem willst du jetzt gerade was genau beweisen, du Trottel? Weil also, unsouveräner geht's ja gar nicht.
Ja.
Sehr schön, ja. Ansonsten war das ein eher unbeliebtes Thema.
Ja, interessant, ne? Oder es war der Feiertag.
Es war der Feiertag,
genau. Hat auf jeden Fall die Frauen ausgegrenzt. Wir haben keinen Limerick von einer Frau erhalten.
Das ist ein bisschen seltsam, oder? Weil ich meine, wenn hier jemand sich über Penisse lustig machen sollte, dann doch Frauen.
Ja.
Na gut, dann nehmen wir einfach die beiden, die gekommen sind, oder?
Ja, genau.
Ich fange mit Stefan an. Ein Historiker von der Insel, der zählt von Beruf gern Pinsel. Auf Bild oder Teppich, mal Penis, mal Rettich. Der Unterschied gar nicht so simpel.
Dann der nächste von Captain Seemer. Es war mal ein sehr kleiner Penis, der wollte, dass er mal zu sehen ist. Und er betet zum Himmel, mach mich bekannt. Und der Pimmel heißt jetzt Grote, so ist das Ergebnis.
Darf man das überhaupt im Podcast sagen
ich
oder reitet dann hier die Staatsanwaltschaft ein?
Der Limerick ist ja wohl Kunst. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Wall Street in der Warteschleife.
Dienstag.
Wall Street auf Erholungskurs.
Mittwoch.
April endet versöhnlich.
Donnerstag.
1. Mai, DAX hat frei.
Freitag.
DAX mit beeindruckender Gewinnserie.
Juhu.
Wir haben noch das Thema für den nächsten Limerick vergessen.
Stimmt, danke, dass du dran denkst. Die skurrile Nachricht ist heute gar nicht so ergiebig, außer man sagt, als sei Worms, soll halt der Ort sein. Also, aber nee, das ist irgendwie blöd. Wie wär's mit Vulven? Vielleicht damit die Frauen auch mitmachen. Für Penis war ja nix.
Vulven. Vulven.
Was hattest du noch so für Themen? War irgendwas Lustiges dabei?
Bestimmt. Warte mal. Bestimmt. Ich bin immer so lustige Themen eher dabei, ne?
Findest du ja.
Fleisch, Zucker, Datenschutz, alles geile Themen. Also unglaublich lustige Themen. Nee, ich ich weiß es nicht. Das kann gar nicht sein. Wohlstand.
Wohlstand. Also ich muss nur kurz checken, wer das Thema schon hatten. Weil irgendwie kommt es mir bekannt vor. Aber das heißt nichts. Nee, hatten wir noch nicht. Wohlstand. Okay. Wohlstand. Oder wie war das? Aufblühen? Nee.
Flourishing. Ja. Aufblühen. Ja. Blöd, ne? Aufblühindex.
Naja, man könnte ja auch sich entwickeln oder sowas draus machen. Aber, ja. Naja. Okay, Wohlstand.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier heute mit der Themensuche, das funktioniert nicht so richtig. Sollen wir es einfach mal als offenes Thema lassen? Schreibt doch mal den Limerick, den ihr immer schon mal schreiben wolltet.
Das könnten wir machen.
Zu viel Transferleistung, ne?
Ich weiß es nicht. Das kann gut gehen oder es kann schief gehen. Probieren wir es aus.
Okay.
Ich bin da ja immer ganz offen. Dann macht doch, was ihr wollt. Und hier.
Ihr Maden.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Erzähl mal, was konntest du in den vergangenen Stunden noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder einfach gern ergänzen?
Also, wir fangen mit einer ganz kleinlichen Sache an, aber bei dieser Global Flourishing Study wurde das Ergebnis nicht in einem Flourishing Score abgebildet, wie Holger gesagt hat, sondern in einem Index.
Mm.
Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen Klugscheißerei. Dann hat Holger ja aufgeführt, was auch stimmt im weitesten Sinne, dass Deutschland eben zu den wenigen Ländern gehörte, in denen eine schlechte Gesundheit in der Kindheit irgendwie auftritt bei Menschen, die sich im Erwachsenenalter wohler fühlen. Wie gesagt, über die Zusammenhänge kann man jetzt aus der Studie nichts ableiten. Und in der Studie selbst klang es tatsächlich auch nicht ganz so drastisch oder eindeutig, fand ich, wie Holgers in der Folge selber ausgedrückt hat. Und ich zitiere da jetzt einmal. Ein ausgezeichneter Gesundheitszustand in der Kindheit war durchgängig mit einem höheren Wohlbefinden im Erwachsenenalter verbunden und ein schlechterer Gesundheitszustand in der Kindheit war fast durchgängig mit einem niedrigeren Wohlbefinden im Erwachsenenalter verbunden, wobei es möglicherweise einige wenige Ausnahmen gab. In Deutschland gab es Hinweise auf einen positiven Zusammenhang. Das wollte ich irgendwie, um das nochmal so ein bisschen zu kontextualisieren mit.
Mm.
Dann hat Holger ja eher in so einem Nebensatz den ADAC-Skandal erwähnt.
Mhm.
Das war 2014, da gab es eine Reihe von Skandalen beim ADAC, aber unter anderem kam eben raus, dass PannhelferInnen, die angerufen wurden, weil Leute Probleme mit ihrer Autobatterie hatten, eine Prämie dafür bekommen haben, wenn sie diesen Menschen eine Autobatterie verkauft haben, die dann auch noch deutlich über dem Marktpreis lag.
Okay.
Cool und normal. Dann hat Holger ja auch wieder in so einem Nebensatz die externen Kosten von PKWs erwähnt und laut einer Studie liegen die nicht bei, ich glaube, er hatte 1.500 Euro gesagt, sondern sogar bei 5.000 Euro pro Jahr pro Person. Also es ist, naja.
Das ist nicht so wenig.
Es ist eine Menge.
Mhm.
Und Ulla Schmidt von der Lebenshilfe ist tatsächlich doch die Politikerin, die ehemalige Vizepräsidentin des Bundestags. Offenbar ist der Wikipedia-Artikel da nicht ganz abgedatet, aber
cool.
Auf der Lebenshilfe selbst in ihrem über sie, kann man da die Infos finden.
Mensch, Ulla. Da. Da cooler Job. Ja.
Ja. Das war es heute von mir.
Vielen, vielen Dank und schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Und wir kommen jetzt wirklich zum Ende der Sendung. Wie immer die Erinnerung, wir sind ein HörerInnen-finanzierter Podcast. Das heißt, ohne euch funktioniert hier gar nichts. Und falls euch das daran erinnert, huch, ich bin ja noch gar nicht mit dabei und ich würde aber eigentlich ganz gern die Wochendämmerung unterstützen, dann kommt auf wochendämmerung.de. Da verlinken wir für euch einige verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer davon geht über Steady, da könnt ihr ein Abo abschließen und wenn ihr das tut und in die Reihe der Ultras und oder in den Fanclub kommt, dann lesen wir am Ende jeder Sendung auch noch eure Namen vor und das kommt jetzt.
Dins 1.
Olaf und Fiete.
Martin Afanasiev.
Der Dösewicht geht momentan für ein paar Tage auf dem Heidschnuckenweg wandern. Der geht auch in der Nähe von Karkensdorf entlang.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Verlobter wieder kurz.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Am liebsten wäre mir, wenn ihr euch nicht wie frömmlerische, selbstgerechte Ese benehmen könntet, sobald ihr meine nudelige Göttlichkeit beschreibt. Falls manche Leute nicht an mich glauben, ist das okay. Ehrlich, so alte bin ich nicht. Außerdem, um die geht es gar nicht. Also bleibt beim Thema.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Flashart hat vorübergehendes Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
5 Jahre Ultra, bedingungsloses Grundeinkommen für Kader und Holgi mit launigem Nachrichtenpodcast für uns. Wunderbar.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Sodan Muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Das Schmieren von Politikern und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Karstens.
Liebe Grüße von Katan.
Liese grüßt die Katana.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. All das Leimen, das Schleimen ist nicht länger zu ertragen, wenn du erst lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm. Halt du sie dumm, ich halt sie arm.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte 2 Melange. Dankeschön.
Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann sind das seine Grenzen, nicht deine.
Nach langer Zeit als normales Mitglied ist Jonas jetzt auch endlich Fanclub-Mitglied. Darf ich noch jemanden grüßen?
Nein, der Wind das himmlische Kind.
Morste Teche antwortet auf Holgis Frage nach dem Grund für das scharfe S mit dem Hinweis, dass es einen eigenen Laut bezeichnet, nämlich das stimmlose S nach langem Vokal, auch FS geschrieben. Es kann auch Sinn tragen, vergleiche Masse versus Maße. Außerdem ist es einfach schön.
Finde ich ja nicht, aber ich schreibe auch ständig in Großbuchstaben. Alice Duchenne.
Cristiano Del Tauscho.
Darf ich noch wen grüßen? Okay, der Freshcuber grüßt die Katta, den Holgi, die Ruth und den Florian, die Alexandra, den Tobi und alle, die den Freshcuber kennen und trotzdem mögen.
Der Mai ist gekommen, die Bäume machen Ausschlag.
Es wandert am Wegrand die Patagonien.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Roland S.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Der aber nicht kommt.
Doch.
Doch?
Ja, ich hab mal
Mariana wieder
gepostet. Schrei den Scheiß ins Internet, sei ganz voll mit dabei. Für Arschgang, Faschus und Döde haben wir eine eigene Partei.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand. Herz.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Kratz.
Daniel Griesel.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Großzügig. Trump legt bei Ukraine-Deal mit Putin noch Litauen, Georgien und Ostdeutschland obendrauf.
Danke, Majestät. Danke für den Podcast. Grüße an den Werkstudenten von Haus 1.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Tati grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Ich habe mich konzentriert, ich habe mich abgelenkt, habe mich schweinebaumelmäßig an einen Ast gehängt.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias, komisches Zeichen, Herbst, das ist das kleine ETH, zum Beispiel in der Lautschrift das englische TH.
Ah, Eth.
Eth. Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Katharina Höhl.
Benjamin Hub.
Nils Israel.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittenthaler Graben auf Set.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Michael, nur weil das da drüber Englisch ist. Michael, yes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kamikaze.
Jasmin Kieseliermack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen, Nolz und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Jeanette Lechner.
Dietmar Liesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Nevermind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Piraten mögen auch Oliven.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Deutschland ist, wenn man zu Ertrinkenden sagt, es gibt überall leistbare Schwimmkurse. Moment, ich binde dir Arme und Beine zusammen, damit du merkst, wie dringend du schwimmen lernen solltest.
Treffer. Treffer. Die Mulle.
Dispatches from the Nerdreich. With the port emptying, truckers for Trump will now have more time to publicly pray for the king.
Ja. Hast du mitgekriegt, wie es sich an den Häfen in den USA entwickelt?
Nee, das habe ich wohl verpasst.
Von der Festlegung der Zölle bis die Ware in den USA vergehen zwei, drei, vier Wochen. Naja, nee, so schlimm ist es nicht.
Aber
ich glaube, bis Los Angeles sind es irgendwie, sind keine 30 Tage oder so. Die fahren dann, also die sind relativ schnell unterwegs.
Aber die sind losgefahren.
Die Ostküsten, genau, und die Ostküstenhäfen, ja, beziehungsweise haben die Chinesen irgendwann gesagt, das exportieren wir einfach nichts mehr, das ist ja Quatsch. So, da kommen jetzt keine Schiffe mehr an.
Ja.
Oder fast keine Schiffe. Und das bisschen, was ankommt, das kriegst du halt, du brauchst nicht alle Hafenarbeiter, du brauchst nicht alle LKW-Fahrer. Da gibt es gerade, wenn die ein bisschen Pech haben, baut sich da gerade was auf, praktisch in den Häfen, was dann rausschwappt. Also ein Nichts, das übers Land schwappt sozusagen. Und ein Nichts bedeutet halt auch, dass die Trucker kein Geld verdienen.
Ja.
Ja.
Deswegen haben sie jetzt mehr Zeit, ihren Kind
König
zu huldigen.
Das überlegt man sich halt vorher. Das Problem ist halt nur, dass auch diejenigen Trucker, die genau wussten, dass man Trump nicht wählen kann,
sind jetzt mitgefangen, mitgehangen.
Die werden jetzt genauso in Mitleidenschaft gezogen. Genau, genau. Celine Neubig.
Es ist ja gar nicht mehr Herbst.
Herbst. Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossem.
Oke Oldenburg.
Annette, das war's schon wieder für diese Woche, schade.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
PSA. Public Service Announcement. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Ja. Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Die letzten beiden Wochen aber nicht. Das habe ich auch jedes Mal gedacht. Oh shit. Wirklichkeit. Es zählt, was erreicht wird. Populismus. Es reicht, was erzählt wird.
Josef Porta.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Welt-Tuba-Tag aufmerksam. Tröd, Ultras, tut, tut.
Axel Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Es gibt ja dieses Blasmusik-Festival in Bayern. Da wollte ich eigentlich auch immer mal hin.
Das ist bestimmt
also
cool.
Also richtig so Fusion-Blasmusik.
Ja.
Finde ich ganz cool.
Hm. Ja.
Wo waren wir? Oh, verdammt.
Sabine Reppschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Mike Rutschburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Tobias Salin. Salin?
Salin.
Früher hat er immer dazu geschrieben, wie man es aussprechen muss.
Tja, Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Danke und schöne Grüße.
Sophia Eik. could it that girl for lunch? She's dancing on my tongue, tastes like she might be the one. Sophia, I could it for that.
Ist kein Satz, ist kein, nee, ich stolper auch.
There's something wrong with your English.
Markus und Julia sind Fensterwochendämmerung genau wie?
Konsis Gibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein, der euch allen danken möchte, die mit kleinen Beiträgen die Wochendämmerung möglich machen.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Günthers bestes Stück.
Claudia Tajov.
Don't panic, tease the people with kindness. Sie kriegen 19. dich immer.
Kriegen mich. Du musst nur tief genug gehen.
Dann hast
Just
du Heider.
Just go low enough to get me.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist Toasted Cheese?
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben angegrillt und Priscilla und Gwyneth Molesworth testen schon mal langsam die Drinks für die Sommerfestsaison.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Wolfgang nutzt schon lange nicht mehr Google, um Informationen im Internet zu finden und fragt sich, wie er das Verb googeln ersetzen kann, ohne dabei spießig zu wirken.
ChatGPTien.
Suchmaschine nutzen.
Suchen. Wie wär's mit suchen? Früher haben wir immer uns gegenseitig gesagt, ich schlag das mal im Internet nach. Das finde ich eigentlich immer noch total schön, dass man nachschlagen. Ich schlag das mal nach.
Audra Fischer.
Wir sehen ja nun, was wir von Scholzens Besonnenheit haben.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme.
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Sebastian, nee, eigentlich heißt er Stefan Zimmermann.
Mieto Balaschk, was Lubliu? Beziehungsweise Mieto Balaschk, was Lubuju? Danke auf jeden Fall.
Bitte.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung vom 2. Mai 2025. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.